Wir sind im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums angekommen und lesen heute die Verse 26 bis 34. Ich lese die Verse 26 bis 34. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, dann geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Gottes Wort. Amen. Dieses vierte Kapitel im Markus-Evangelium, dem könnte man einen Titel geben, einen Kapiteltitel. Und er würde heißen: Die Gleichnisreden am See. Im ersten Vers lesen wir, dass Jesus an den See ging, dass sich eine große Volksmenge versammelte und dass er begann, sie zu lehren. In Vers 36 lesen wir, dass er sich mit seinen Jüngern aufmacht, diese Volksmenge entlässt und mit seinen Jüngern über den See Genezareth, fährt in das Land der Gadarener. Und dazwischen ist diese Predigt, diese große Predigt, die er diesem Volk hält. Lauter Gleichnisse. In Vers 34 sagt uns, in Vers 33 sagt uns Markus, in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort. Von diesen vielen Gleichnissen hat Markus ein paar ausgewählt und uns in diesem Kapitel berichtet. Andere Evangelisten, wie zum Beispiel Matthäus, die haben viel mehr Gleichnisse. Oder auch Lukas hat auch noch viel mehr Gleichnisse. Markus ist so ein bisschen, ja, Markus ist immer so ein bisschen, ja, spartanisch, was das Reden Jesu angeht. Den interessieren mehr die Action, ja, was macht Jesus? Und diese Gleichnisse hat er für uns ausgewählt. Und es ist interessant, was für Gleichnisse er ausgewählt hat. Denn die drei großen Gleichnisse dieses Kapitels haben einiges gemeinsam. Das erste, was sie gemeinsam haben, ist ihr Thema. In Vers 11 lesen wir: Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern im geheimen Raum: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Es geht ums Reich Gottes. Alle drei Gleichnisse haben mit dem Reich Gottes zu tun. Und hier in unserem Predigttext wird es ausdrücklich gesagt, ja, in Vers 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn jemand einen Samen sät. Und in Vers 30, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit einem Senfkorn und so weiter. Diese drei Gleichnisse haben mit dem Reich Gottes zu tun. Und das Zweite, was sie gemeinsam haben, sie sind alles drei Gleichnisse, die sich um den Ackerbau drehen. Säen, Samen, Wachsen, Frucht, Farmer. Ja, das ist so das Bild, das gemeinsame Bild dieser Gleichnisse. Und diese drei Gleichnisse haben noch mehr miteinander zu tun. Sie sagen uns etwas über dieses Reich Gottes, nämlich über seine Gründung, über seine Eroberung und über seine Vision. Man könnte sagen, diese drei Gleichnisse zeigen uns Anfang, Mitte und Ende des Reiches Gottes. Den Anfang macht das Sämann-Gleichnis. Ja? Das zeigt uns, wie das Reich Gottes losgeht. Ein Sämann geht aus zu säen, wirft den Samen, manches fällt auf den Weg, manches fällt unter die Dornen und manches fällt auf gute Erde. Und dort fängt Wachstum an. Man braucht gute Erde für Wachstum. Das ist der Punkt des ersten Gleichnisses, oder? Wie geht es eigentlich los? Wie geht Wachstum los? Wachstum geht los, wenn ein Samen auf gute Erde fällt. Das zweite Gleichnis ist dann quasi, wie passiert denn dieses Wachstum? Was passiert danach? Ja? Wie geht denn das weiter mit dem Reich Gottes, nachdem es angefangen hat? Und das dritte Gleichnis, unser zweites heute, zeigt das Ende, die Endausbaustufe des Reiches Gottes, den großen Senfbaum. Anfang, Mitte und Ende des Reiches Gottes. Bevor wir zur Auslegung dieses Predigttextes kommen, möchte ich euch eine Frage fragen, und zwar, was ist eigentlich das Reich Gottes? Was ist eigentlich das Reich Gottes? Genau. Ich meine, immerhin sagt uns Jesus, dass wir im Vater unser bitten sollen, dein Reich komm. Was genau heißt das, wenn wir sagen, dein Reich komm? Lasst uns ganz kurz von dem Predigttext hier weggehen und mal durch die Bibel blättern und diese schwierige, knifflige Frage klären. Jesus spricht unglaublich viel vom Reich Gottes. Aber was ist es eigentlich? Und warum spricht er so viel vom Reich Gottes? Seine Predigt beginnt in Markus 1, 15. Er fängt an und Markus sagt, seine Predigt war die, dass er gesagt hat, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da taucht zum ersten Mal Reich Gottes auf in Jesus' Predigt. Ich glaube, ein Grund, warum er vom Reich Gottes spricht, ist, weil er in einer Zeit gelebt hat, wo die Juden, zu denen er gesprochen hat, eine ganz klare Erwartungshaltung hatten. Hier ist, was sie erwartet haben. Eines Tages wird ein besonderer Mann kommen, der Messias. Dieser wird ein König werden über Israel. Und wenn der kommt, dann bringt er eine große Armee mit sich und dann wird das Reich Gottes anbrechen. Und unsere kleine, gebeutelte Nation wird zu neuer Größe und Gloria aufstreben. Die ganzen Römer, die jetzt unser Land besetzen, denen wir Steuern zahlen müssen, die werden alle rausgeschmissen. Er wird ein Moralgesetz aufrichten, an das sich alle halten. Er wird eine politische Herrschaft anstreben. Er wird unsere Armee wieder aufbauen, unsere Staatsgrenzen festigen. Er wird ein neuer David sein. Auf dieses Reich warteten die Juden. Als Jesus einmal auf dem Weg war nach Jerusalem, selbst seine Jünger waren ganz hibbelig und sagten in Lukas 19, Vers 11, sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Das war die Erwartung der Leute. Jetzt kommt der König, der Messias, und jetzt kommt das Reich. Deswegen spricht Jesus vom Reich Gottes. Und das Erste, was wir an diesen Gleichnissen lernen vom Reich Gottes, ist, dass er den Leuten den Zahn zieht. Ja? Also die Leute denken, das Reich Gottes kommt, wird großartig und riesig und toll. Und Jesus spricht vom Reich Gottes wie von einem Acker. Erdig, ja, normal. Pflanzen wachsen, Senf wächst. Ja, die Leute dachten, das muss doch was Bombastisches sein. Na, nix da, ziemlich erdig. Die Leute dachten, das wird ein politischer Staat, das wird was ganz Großes, Tolles. Er spricht von Bauern, von Dreck in der Erde und wie das da wächst, so von so ganz normalen Sachen. Die Leute dachten, das wird offensichtlich und für jeden klar erkennbar sein. Die fremden Nationen werden sagen, oh, was ist das für ein tolles Reich, was da kommt mit diesem Messias. Und Jesus spricht von einem Geheimnis. Dass das Leute gar nicht verstehen können, was das Reich Gottes ist. Der spricht in geheimnisvollen Gleichnissen. Sagt, wer Ohren hat zu hören, nur der kann verstehen. Ohne Jesus selbst hätten die Jünger selbst nicht kapiert, was das Reich Gottes sein soll. Und in der Tat, Jesus' Lehre über das Reich Gottes ist schwierig zu verstehen. Ich habe das Gefühl, er versucht, Blinden Farbe zu erklären. Denn das Reich Gottes ist gar nicht so einfach zu fassen. Was ist eigentlich das Reich Gottes? In einem Satz versuche ich es mal zu beantworten. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott Herrschaft ausübt. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott Herrschaft ausübt. Nicht gebunden an Landesgrenzen, nicht gebunden an irgendwelche Gruppen von Menschen. Aber die Schwierigkeit, was Reich Gottes ist, möchte ich euch mal an folgendem Bibelvers zeigen. In Lukas 21 erklärt Jesus seinen Jüngern, was in der Zukunft passieren soll. Also da kommen Kriege, da kommen Krisen und dann irgendwann kommt das Ende der Welt und dann sagt er, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so merkt, dass das Reich Gottes nahe ist. Also klar, okay, Mensch, wir lernen, das Reich Gottes kommt irgendwann später. Das kommt irgendwie auf die Erde und kommt später. Jesus sagt auch einmal im Johannesevangelium, ich werde nicht mehr den Wein trinken, bis ich ihn erneut trinken werde im Reich Gottes. Also das Reich Gottes kommt irgendwann mal. Irgendwann im Reich Gottes trinke ich wieder Wein mit euch. Irgendwann, wenn diese Dinge passiert sind, kommt das Reich Gottes. Aber in Lukas Kapitel 11, Vers 20 sagt er Folgendes zu den Pharisäern. Wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist zu euch gekommen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Es ist schon jetzt, aber es soll noch kommen. Und es wird noch besser. In Lukas Kapitel 17, Vers 20 fragen ihn die Pharisäer, wann das Reich Gottes komme. Die sind auch ungeduldig. Und er antwortet ihnen und sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ja, jetzt versteht man gar nichts mehr. Also das Reich Gottes kommt irgendwann am Ende der Welt, aber das Reich Gottes ist jetzt auch da. Das kommt irgendwie von außen, das ist aber auch in uns drin. Puh. Habt ihr das Gefühl, wir sind Blinde und jemand versucht uns zu erklären, was grün ist? Ja? Schwierig. Und es wird noch verrückter. Matthäus Kapitel 13 ist ein Kapitel voll mit Gleichnissen über das Reich Gottes. Matthäus nennt es das Reich der Himmel. Da gibt es verschiedenste Gleichnisse, die das Reich Gottes erklären. Das eine Gleichnis sagt, das Reich Gottes ist wie ein Kaufmann. Der geht und kauft einen Schatz. Das Reich Gottes ist wie der Kaufmann. Ein anderes Gleichnis sagt, das Reich Gottes ist wie der Schatz, der gekauft wird. Und es gibt noch ein drittes Gleichnis, was sagt, das Reich Gottes ist wie ein Netz, das einen Schatz einfängt. Das Reich Gottes ist irgendwie der Suchende, das Gesuchte und das Mittel der Suche. Ihr könnt es mir nachher nach der Predigt erklären, okay? Also ich gebe euch jetzt nur die Puzzleteile. Also ihr seht, es ist nicht einfach, dieses Konzept des Reich Gottes zu verstehen. Das Reich Gottes ist das, wo Gottes Herrschaft ausgeübt wird. Es ist ein Geheimnis und ich glaube, deswegen erklärt es Jesus auch in diesen Gleichnissen. Das Reich Gottes ist irgendwie all das, wo Gott Herrschaft ausübt. In deinem Leben, wenn du Bibel liest und sagst, ja, das mache ich. Im Leben einer Gemeinde, wenn die Gemeinde wächst und Leute dazukommen. Im Leben der Gemeinde in der ganzen Welt, wenn sie wächst, ja, und Pakistan evangelisiert wird und China evangelisiert wird. All das ist ein Reich Gottes. Und wenn du betest, dein Reich komme und du meinst Evangelisation, dann hast du recht. Und wenn du betest, dein Reich komme und du meinst damit dein persönliches Wachstum, dein Reich in seinem Leben, hast du auch recht. Wenn du Pakistan und verfolgte Christen meinst, hast du recht. Und wenn du meinst, dein Reich komme im Sinne von, die Welt soll doch jetzt endlich mal zu Ende gehen und du wiederkommen, dann hast du auch recht. All das ist Reich Gottes. Das war jetzt die komplexe Theologen-Variante, ja? Okay, für euch komplexe Theologen. Markus hält es ganz einfach. Der nimmt uns nicht mit rein in diese ganzen Schwierigkeiten. Der sagt einfach, Leute, hier kommt Basileia tu Theou, das Reich Gottes. Und wenn wir diese Gleichnisse lesen, dann können wir sie lesen als mit unter der Fragestellung, was hat das mit mir zu tun, mit meinem persönlichen Leben, mit dem Reich Gottes in meinem Leben? Mit den Kämpfen, die ich habe, mit den Herausforderungen, die ich habe. Wir können es lesen als Gleichnisse über die Gemeinde, in der wir sind. Auch über die weltweite Gemeinde, deren Teil wir sind. All das können wir lesen, denn Gottes Herrschaft ist dort überall. Das ist das Reich Gottes, überall, wo Gott seine Herrschaft ausübt. Kommen wir zu unserem ersten Gleichnis. Das erste Gleichnis haben wir schon behandelt in einer anderen Predigt. Das war das Sämann-Gleichnis von diesen vier Ackerböden. Es bespricht die Frage, wie das Reich Gottes beginnt. Wie geht es los? Und die Antwort ist, es beginnt durch das Hören und Lesen von Gottes Wort. Ja, der Sämann streut den Samen aus. Das Same ist Gottes Wort, fällt auf verschiedenen Boden, da gibt es verschiedene Böden. Auf dem Weg wird es sofort weggefressen vom Teufel. Unter den Dornen wächst es ein bisschen und wird erstickt von den Sorgen der Welt. Dann gibt es noch steinigen Boden. Das springt sofort auf mit Freude. Jemand sagt, juhu, ich werde Christ. Aber dann kommen die ersten Probleme und derjenige fällt wieder ab und das stirbt. Und dann gibt es den guten Boden. Tiefe Wurzeln, nachhaltiges Wachstum. So beginnt das Reich. Tiefe Erde, reine Erde. Jetzt haben wir das zweite Saatengleichnis. Die Verse 26 bis 29. Da ist so ein Mensch, ein Bauer wahrscheinlich, der hat Samen und wirft ihn auf die Erde und dann legt er sich erstmal schlafen. So wie wahrscheinlich Farmer hier auch. Ja? Die fahren über die Felder und sehen ihren Samen aus und dann gehen sie nach Hause und machen da nichts mehr. Die gehen nicht hin und sagen, komm, Samen, komm schön hoch oder fangen an, den irgendwie rauszuziehen oder sowas. Die legen sich hin und schlafen. Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre und dann den vollen Weizen in der Ehre. In einem Satz, was lehrt uns dieses zweite Gleichnis? Dieses zweite Gleichnis ist in einem Satz zusammengefasst, nämlich Wachstum. Das Reich Gottes, und das war besonders wichtig für die Menschen in Jesus' Zeit, kommt nicht plötzlich mit Gewalt. Es ist nicht wie Zeus, der seine Blitze vom Himmel schleudert, sondern es ist ein ganz kleines Pflänzchen, das wächst. Es gab damals die Gruppe der Zeloten, auch ein Apostel war ein Zelot. Die Zeloten waren eine Gruppe, die versucht haben, mit Gewalt die Römer rauszutreiben. Zelos heißt eifrig, das waren Eiferer. Die haben versucht, mit Gewalt das Reich Gottes aufzubauen. Jesus sagt, so ist es nicht. Es ist ein leises, ein kleines Wunder. Schaut mal, wie es wächst, wie dieses Wachstum beschrieben wird. Erstens, dieses Wachstum ist ganz stetig. Der Bauer schläft, steht auf, Tag und Nacht, der Same keimt und geht auf. Schlafen, aufstehen, Tag und Nacht. Dieses Wachstum ist jeden Tag, im Alltag wächst diese kleine Pflanze. Das zweite ist, dieses Wachstum passiert unbewusst, unsichtbar. In Vers 27 steht, ohne dass er es weiß. Jesus betont es, dieses Wachstum passiert, ohne dass der Bauer richtig weiß, wie. Er versteht nicht, wie. Er weiß auch nicht richtig genau, was da passiert. Es ist andauernd, es ist alltäglich, es ist unbewusst. Und drittens, es ist vom Menschen unbewirkt. Hier steht, die Erde bringt von selbst Frucht in Vers 28. Von selbst, dieses Wort im Griechischen heißt automatä. Ne? Kennt ihr ein deutsches Wort, was so ähnlich klingt? Automatisch. Es wächst automatisch, von selbst. Und das vierte ist, dieses Wachstum passiert zielstrebig. Der Halm, die Ähre, der volle Weizen und am Ende steht die Ernte. Was hat dieses Gleichnis nun mit dem Leben eines Christen zu tun, mit dem Leben einer christlichen Familie, einer christlichen Gemeinde oder mit der Gemeinde in der ganzen Welt, mit Pakistan? Eine ganze Menge. Dieses Gleichnis lehrt uns, dass Gottes Reich in deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde und das Leben auf der Welt eine Sache des Wachstums ist. All diese Dinge wachsen. Heute wird in christlichen Kreisen oft der Anfang des Christenlebens sehr stark betont, die Bekehrung. Ja, wenn man eine Gemeinde fragt oder irgendwie eine Jugendgruppe, was tut Gott bei euch? Bei uns haben sich 5 Leute bekehrt. Das ist super, das ist wichtig und es ist ganz, ganz toll. Es ist der Anfang des Reiches Gottes, dass Same auf guten Boden fällt. Leute sich bekehren, das ist wichtig. In anderen christlichen Kreisen wird das Ende des christlichen Lebens betont. Wenn wir aufgehoben werden in den Himmel und wie schön es da sein wird, wie wir singen werden und Straßen aus Gold und Gott wird alle Tränen abwischen, alles neu machen, auch wunderschön. Aber was ist mit der Zeit dazwischen? Was ist mit dieser Zwischenzeit? Was ist in der Mitte? Was passiert zwischen Anfang und Ende? Will Gott einfach, dass wir nicht so viel sündigen, die Zeit gut überbrücken und schnell sterben, damit wir bei ihm sind im Himmel? Nein, das Besondere an der jetzigen Phase, sagt Jesus, ist Wachstum. Und die Bibel nennt dieses Wachstum auch Heiligung. Was hat Gott eigentlich in deinem Leben oder im Leben unsere Gemeinde, im Leben deiner Familie in den letzten 2 Wochen getan? Überleg mal die letzten 2 Wochen. Was war da los? Was hat Gott eigentlich getan? Was war Gottes Plan in den letzten 2 Wochen? Mir persönlich, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, mir würden spontan so große Dinge einfallen. Keine Ahnung, jemand war krank und wir sind wieder gesund geworden. Gott hat uns geheilt. Stimmt. Oder ich habe Geburtstag im November, also ich nicht, aber nehmen wir mal an, und die Sonne hat geschienen. Ja, auch Gottes Gnade, mit Sicherheit. Oder ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen oder eine gute Note in der Physikarbeit. Alles Gottes Gnade und Gottes Geschenk, mit Sicherheit, ja. Aber was ist mit dem Rest? Es ist eine ziemlich eindimensionale und flache Sicht auf das, was Gott in deinen letzten 2 Wochen getan hat. Weißt du, was dieses Gleichnis sagt? Gott hat in deinem Alltag unbewusst, aber zielstrebig an dir gearbeitet. Wenn du Christ bist, hat Gott die letzten 2 Wochen nicht dahin plempern lassen. In deinem Leben ist was passiert. Gott will Wachstum. Gott will nicht, dass du irgendwie durch den Alltag kommst, ohne große Sünden oder guckst, wo man ein bisschen Gutes tun kann. Es gibt viel Wichtigeres zu tun. Auch wenn so viel Schwieriges in deinem Leben passiert. Vielleicht geht dein Projekt auf Arbeit gerade den Bach runter. Du hast gerade Stress mit deinen Eltern. Ein Freund hat dich hintergangen oder ein Arbeitskollege hat es auf dich abgesehen. Vielleicht bist du überfordert mit der Erziehung deiner Kinder oder leidest unter Schmerzen, die kein Arzt dir nehmen kann. All diese Dinge haben einen Zweck. Und dieser Zweck ist dein Wachstum. Frag dich vielleicht, wie kann das sein? Wie soll ich denn da wachsen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich will dir einen Bibelvers mitgeben, der ist ein unglaublich wichtiger Bibelvers. Vielleicht einer von den Top 10, die du dir mitnehmen kannst zum Lernen. Römer 8, 28 bis 29. Römer 8, 28 bis 29 zeigt uns das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat. Mit deinen letzten 2 Wochen und mit deiner nächsten Woche. Hier kommt's. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, und jetzt kommt es, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden, dass wir werden wie Christus. Das ist sein Ziel. Und überleg mal, das passt total in diese ganzen Gleichnisse rein. Im Sämann-Gleichnis haben wir gelernt, dass das Wort Gottes in die Erde fällt, stirbt, neues Leben gibt. Und was ist das Endresultat der Pflanze? Was kommt da am Ende raus, wenn dieser grüne Halm gewachsen ist? Nun, wieder der gleiche Same. Das, was da in die Erde fiel und starb, kommt oben wieder raus. Und was will der Bauer ernten? Will der grüne Halme ernten? Will der Gras ernten? Nein. Der will diese Samen ernten. Das, was er gesät hat, das will er wieder ernten. Christus starb, damit du wie Christus wirst. Das will Gott ernten, wenn er die Sichel schickt, von der es im Gleichnis heißt. Und das ist es, was er mit dir in deinem Alltag vorhat. Deine Beziehung zu deinen Eltern, deine Arbeit, deine Schule, deine Sorgen, auch deine Projekte. All das ist nicht dazu da, von Gott dir geschenkt, damit du Himmel auf Erden erlebst, sondern damit du wächst in das Bild seines Sohnes. Nacht und Tag, schlafen und aufstehen, Tag aus, Tag ein, lässt Gott sein Pflänzchen keimen und wachsen und näher und näher und näher rankommen an das Bild, was da einmal in den Boden gepflanzt wurde, nämlich Jesus Christus. Hier ist ein Beispiel, wie Jesus das macht. Wie Jesus im Alltag jemanden wachsen lässt zu ihm hin. In Johannes Kapitel 6 lesen wir von einer großen Volksmenge, die bei einer Predigt zuhört. Und die Jünger Jesu sind da. Es sind 5000 Männer, keine Ahnung, vielleicht 8000 Menschen insgesamt, wenn man Frauen und Kinder dazu zählt. Große, große Menge. Und In Vers 5 lesen wir, nun hob Jesus die Augen und sah, dass eine große Menge zu ihm kam, und er holt einen seiner Jünger ran, Philippus heißt der arme Mann, und er sagt zu dem armen Philippus, du sag mal Philippus, wo kaufen wir Brot für die Leute? Philippus muss sich gedacht haben, das ist jetzt mein großer Joker. Ja. Wo kriege ich jetzt irgendwie mal Geld her für, keine Ahnung, die Riesengruppe hier? Wir haben ein paar Fische, ein paar Brote. Ich kann mir vorstellen, wie sein Puls gegangen ist und gesagt hat, Jesus, ich kann das nicht schaffen. Du beforderst mich. Das ist ein Problem, was ich nicht lösen kann. Ja, und jetzt fragt euch mal, glaubt ihr, dass Jesus seinen Spott mit ihm treiben wollte? Dass er so sagen wollte, Philippus, guck mal, was bist du für ein Versager? Kriegst ja gar nichts hin. So ein bisschen runterziehen oder ihm mal zeigen, ja, eine Lektion des Scheiterns muss ja auch mal sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist genau das, was wir im Alltag erfahren. Was so eine Pflanze im Alltag erfährt. Es geht um Wachstum. Es geht um Jüngerschaft. Es geht um eine Lektion, die Philippus lernen soll, die ihn ein bisschen ähnlicher macht seinem Meister. Er sagt, Philippus, guck mich an. Ich bitte den Vater im Himmel, wenn ich Probleme habe, die ich nicht lösen kann. Und das tut Jesus, bricht das Brot und es reicht für alle. Ich glaube, das ist sein Ziel. Und das ist das, was dieses Gleichnis uns sagt über das, was Gott tut an seinen Kindern. Tägliches Wachstum. Oder nimm Paulus. Paulus schreibt an die Philipper-Gemeinde im 4. Kapitel, Vers 11, folgendes. Er sitzt im Gefängnis und schreibt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich ebenso gut aufs Armsein wie aufs Reichsein. Ich bin in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, Überfluss zu haben, Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wie ist er dahin gekommen an diesen Punkt? Ist es eines Tages plötzlich passiert? Nein, er ist gewachsen wie eine Pflanze. Er sagt, ich habe gelernt das alles. Ich habe gelernt diese wichtige Wahrheit, dass ich alles vermag durch den, der mich stark macht. Ich habe gelernt, mit allem zurechtzukommen. Wie hat er es gelernt? An einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 11, lesen wir über das, was Gott in seinem Leben gewirkt hat, was er getan hat, um dieses Wachstum zu bringen. Ich lese einen kleinen Ausschnitt. Paulus schreibt, bis auf diese Stunde leiden wir Hunger, Durst und Blöße, werden geschlagen, haben keine Bleibe, wir arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wir werden geschmäht und segnen, wir leiden Verfolgung und halten Stand, wir werden gelästert und spenden Trost, wir sind zum Auswurf der Welt geworden, zum Abschaum aller Menschen bis heute. So hat Paulus das gelernt. So hat Paulus diese Dinge gelernt. Und mein Punkt oder meine Anwendung dieses Gleichnisses für uns, die wir Kinder Gottes sind, ist folgendes. Nächste Woche denke daran, dass Gott mit dir ein ganz kleines, leises Wunder vorhat. Und dieses Wunder ist das Wunder der keimenden Saat. Gottes Wille für dein Leben nächste Woche ist, dass du Christus ein kleines bisschen ähnlicher wirst. Dass die Frucht ein kleines bisschen mehr wächst. Das ist die geistliche Phase zwischen Bekehrung und Verherrlichung, in der du dich gerade befindest. Du bist in diesem Gleichnis gerade mittendrin. Es ist das Gleichnis deines Lebens, deiner nächsten Woche. Wachstum, Heiligung, das ist dein Thema. In allen Herausforderungen und in allen Freuden denke, wie kann ich Christus nachahmen? Wie kann ich Christus imitieren? Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, der dir wirklich Stress macht, der das Böse mit dir meint vielleicht auch. Frag dich, wie geht Christus mit seinen Feinden um? Wie kann ich in dieser Situation wie Christus sein? Und mit meinen Feinden umgehen. Vielleicht bist du ein Kind und bist gerade überfordert mit deinen Eltern, weil deine Eltern von dir Sachen verlangen, die für dich wirklich schwierig sind. Die wollen von dir Dinge, fordern von dir Dinge, von denen du findest, nö, das will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Dann denk an Jesus. Jesus war auch in der Situation, dass sein Vater von ihm Dinge wollte, auf die er keinen Bock hatte. Im Garten Gethsemane hat er gebeten, Papa, bitte, mach das nicht. Ich möchte das nicht. Nimm das von mir, diesen Kelch. Ich will nicht zum Kreuz gehen. Und dann überlege, wie hat Jesus reagiert in dieser Situation? Oder wenn du Mutter oder Vater bist und versuchst, alles für deine Kinder zu geben und sie dir die kalte Schulter weisen, dann frag dich, wie geht mein Vater damit um, wenn ich seine Liebe ignoriere? Gott wird dich in Situationen stellen, um dich reifen und wachsen zu lassen in Heiligung. Übersieh das nicht. Denk nicht, dir widerfährt Komisches oder Seltsames. Es ist der liebende Vater, der dich aufwachsen lässt. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Philipper 2, 13 sagt, Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und das gilt für euch in euer Leben als Kinder Gottes, für uns als Gemeinde, für eure Familien, für die große weltweite Gemeinde, für das Reich Gottes. So ist das Reich Gottes. Es ist ein wachsendes Reich, alltäglich, klein und leise, ohne dass wir das sehen. Ein stilles Wunder. Das letzte Gleichnis, das Gleichnis vom Senfkorn nun, zeigt uns das Ziel dieses Wachstumsprozesses. In Versen 30 bis 32 lesen wir, dass Jesus fragt, ja, womit sollen wir denn nun das Reich Gottes vergleichen? Womit kann man es vergleichen? Was kommt da am Ende bei raus? Jesus hätte viele ganz tolle Vergleiche aus der Pflanzenwelt haben können. Wenn er zum Beispiel den Punkt hätte bringen wollen, das Reich Gottes wird gigantisch, hey, das Riesending, riesig, super toll, dann hätte er so das typisch alttestamentliche Bild der Zeder nehmen können. Zedernbäume. Immer im Alten Testament, wenn es um groß geht oder wenn man irgendwie Baumaterial sucht für Paläste, die Zeder aus dem Libanon. Das sind so riesige Bäume, die gehen bis in den Himmel hoch. Also wenn irgendjemand sagen will, es wird riesig groß, die Zeder. Aber Jesus redet nicht von der Zeder. Jesus redet von einer ganz anderen Pflanze, nämlich von dem Senfkorn. Er sagt, es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Jetzt gibt es gelehrte Streitigkeiten. Ist das Senfkorn wirklich das kleinste? Nein, es gibt noch kleinere, aber das ist nicht Jesus' Punkt. Das Senfkorn war sprichwörtlich klein. Wenn man heute sagt, du bist so stark wie ein Bär, ja, hätte man damals gesagt, du bist so klein wie ein Senfkorn. Ja? Das war ein Sprichwort, das Jesus hier, mit dem er spielt. Das kleinste Korn in Gebrauch. Aber was ist sein Punkt, wenn sein Punkt ist nicht, das wird riesig groß, das Reich Gottes. Sein Punkt ist der Kontrast. Aus dem Kleinsten wird etwas Riesiges. Aus diesem mini, mini, mini Senfkorn, das so aussieht wie ein kleines Staubkorn auf deiner Hand, wird ein riesiger Baum. Ich habe ein Bild gesehen von einem Senfkorn, da steht ein Mann vor einem Senfbaum. Das ist so ein Baum, der geht über den Kopf drüber und treibt dann die Zweige und wird richtig breit und groß. Das ist riesig, riesig das Ding. Das ist ein mini, mini kleinen Korn. Es geht ihm um den Kontrast. Es geht nicht um Größe. Es geht um den Überraschungseffekt. Wenn zum Beispiel heute mir jemand ein Bild zeigen könnte, wie meine kleine Sophia mit 20 aussieht, ich würde sagen, boah, das ist ja, das würde ich nie glauben können, ja? Es ist so normal, wir sehen Leute aufwachsen, wir sehen Pflanzen wachsen, Tiere wachsen, wir sehen ständig Wachstum, aber eigentlich ist das schon ein Wunder, oder? Die kleine Sophia, wenn man die sich vorstellt als große Dame, ja? Es geht um diesen Überraschungseffekt. Und er sagt, am Ende ist dieser Baum sogar so groß, dass Vögel dort Platz finden. Jetzt gibt es verschiedene Ausleger, die Vögel versuchen zu deuten. Zum Beispiel, dass es die Heidenvölker sind, die im Reich Gottes dann mit reinkommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Jesus geht es einfach drum. Großer Baum. Richtig, richtig großer Baum. Haben sogar Vögel drunter Platz. Wenn jemand zu uns heute käme, hier in diese Gemeinde, auf unseren IKEA-Klappstühlen, würde vielleicht sagen, was macht ihr hier? Also was genau ist das hier? Oder könnt ihr mir mal euren Businessplan zeigen oder Strategiepaper oder habt ihr sowas? Sehe ich das richtig? Lauter Familien mit 1000 Überforderungs-To-Dos und sowieso 1000 anderen Dingen zu tun. Okay, also ich kaufe keine Aktien bei euch, ja? Sozusagen. Oder wenn jemand zu dir kommt und dich sieht, ja, wenn du so Sachen machst wie morgens Bibel lesen, morgens beten, könnte er sich schon an den Kopf fassen und sagen, ja, was glaubst du, was da draus wird? Was soll das werden mit deinem bisschen Bibel lesen, mit deinem bisschen beten? Wenn so ein kleines Kind irgendwie so ein Bibelvers auswendig lernt, ja, aber was ist das Großes? Was soll da groß draus werden? Aber der Punkt dieses Gleichnisses ist, dass Gott es liebt, aus diesen allerkleinsten verachteten Dingen unvorstellbar Großes zu machen. Denken wir an David, hey, den großen König Israels. Was war der für ein kleiner Hirte? Hat sich abgemüht mit den Schafen, hat aber dann später Löwen und Bären besiegt und irgendwann den Philister Goliath. Ja, wir sehen Wachstum, wir sehen von klein zu groß. Oder die Apostel, Fischersleute, irgendwelche Zöllner, Sünder und was auch immer, ungelernte Nicht-Theologen, die konnten nicht mal manchmal einen geraden Satz raussagen. Ich übersetze ja Griechisch mit so ein paar Leuten im Griechisch-Abendkurs. Wenn man zum Beispiel den Johannes liest, der konnte kein Griechisch. Aber ist okay. Ja? Der hat teilweise grammatische Fehler gemacht. Aber ist okay, er war halt Fischersmann, ja, und hat halt geschrieben, wie ihm so ein bisschen manchmal der Schnabel gewachsen war. Umso größer ist das Wunder, was Gott in ihm getan hat. Oder die ersten Gemeinden in Korinth. Paulus schreibt an die und sagt, guckt euch doch mal an. Guckt euch mal um. Da sind nicht viele Weise, nicht viele Großartige, nicht viele Edle. Und so ist vielleicht auch bei uns. Für die Welt magst du oder deine Familie diese Gemeinde, ja sogar die globale Gemeinde Gottes in Pakistan, das mag für dich sein wie ein Witz, wie ein Joke. Vorhin haben wir Nehemia gelesen, oder? Nehemia baut die Gemeinde Gottes auf. Und was sagen die Leute rundherum? Die sagen, ihr spinnt. Ihr habt ein Rad ab. Was soll das werden? Die Steine sind verbrannt, die sind total kaputt. Ihr baut diese Stadt wieder auf. Wir machen euch platt. Ja? Und dann überlegt Nehemia, wie kriegen wir das hin? Und sagt, okay Leute, in einer Hand haltet ihr jetzt die Kelle zum Mauerbauen, in der anderen haltet ihr das Schwert und nachts schlafen wir alle in der Stadt, damit die nicht eingenommen wird. Das war ein Wahnsinn, ja? Und die Leute haben gespottet. Die haben gespottet. Das war für die ein Witz. Aber der Punkt ist dieser. Gottes Herrschaft, Gottes Reich ist realer als Menschen glauben und wird größer und großartiger sein als Menschen glauben. Und das betrifft seine weltweite Gemeinde, die lokale Gemeinde, seine Familie und auch dein Leben als Kind Gottes. Da, wo Gott Herrschaft ausübt, da entsteht etwas Großes. Jesus und seine Jünger mögen ein lustiges Witzbild gegeben sein, aber überlegt mal, was die Auswirkungen dieser Rasselbande waren. Heute weltweit die Gemeinde Gottes, die dort ihren Anfang nahm. Unglaublich, unfassbar, was für ein Senfbaum. Und es gibt noch viele, viele andere Beispiele, die ich jetzt hier nennen könnte. Aber wichtig ist zu sagen, all diese Gleichnisse sind Gleichnisse vom Reich Gottes, von jenen Menschen, die Christus als Herrn anerkennen. Von Menschen, die sagen, Jesus, du sagst, was ich tun soll und ich tue es. Jesus, du bist der Retter meiner Sünden und du hast für meine Schuld bezahlt. Denn es gibt einen wichtigen Punkt, den ihr nicht vergessen dürft zum Reich Gottes. Es gibt einen drinnen und draußen. Jesus betont immer wieder, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht hineinkommen. Für reiche Menschen ist es schwieriger, in dieses Reich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr. Immer wieder geht es um die Frage, wie kann man reinkommen in dieses Reich, reinkommen in dieses Reich, reinkommen in dieses Reich. Alles, was ich heute gesagt habe, gilt für die Menschen, die im Reich Gottes sind, die diese Pflanze sind, die wächst. Und dafür brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus als Weg in dieses Reich. Wir brauchen Jesus als Wahrheit, der uns erklärt, was diese Gleichnisse bedeuten, wie er es seinen Jüngern gegenüber tat, im stillen Kämmerlein. Ohne ihn hätten die das niemals kapiert. Auch du brauchst ihn als Weg, als Wahrheit und als dein Leben. Ansonsten macht alles keinen Sinn. Ansonsten bleibst du draußen, kein Wachstum, kein großer Senfbaum am Ende, sondern ausgestoßen sein. Umkehr und Buße gehören dazu. Und die gute Nachricht ist, Gott nennt dich Kind und Freund, ist für dich und hat seinen Sohn gegeben, damit du leben kannst. Lasst mich zusammenfassen, was diese Predigt sagen sollte. In drei Gleichnissen zeigt uns Jesus das Geheimnis von Gottes Reich. Im Sämann-Gleichnis, wie es beginnt. Nämlich, dass jemand hört auf das Wort Gottes. Der Predigt und Bibellesen hört. Nicht das sich wegrauben lässt vom Satan, nicht andere Dinge Begierden mit aufwachsen lässt in seinem Leben, nicht spontan freudig einmal Juhu schreit und dann beim nächsten erstbesten Problem einknickt. Hört auf das Wort. Hört. So beginnt alles. Im zweiten Gleichnis sahen wir heute, was danach geschieht. Es ist ein leises, kleines, alltägliches Wunder. Es ist ein alltägliches Wunder. Es ist das, was Gott vorhat in meinem Leben nächste Woche und in deinem Leben nächste Woche. Wachstum. Christusähnlicher werden, geformt werden in sein Bild. In all unseren Herausforderungen und Problemen geht es darum, zu sein wie Christus, die Frucht des Geistes zu bringen, Geduld, Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, Keuschheit. So wächst sein Reich. Und im dritten Gleichnis haben wir das Ende gesehen, wie aus dem Unscheinbaren das Unfassbare wird. Die Bibel beschreibt in unfassbaren Worten das, was irgendwann mal das Reich Gottes sein wird. Goldene Straßen, ein neues Jerusalem, ein Festmahl mit Jesus im Himmel, keine Tränen mehr, alles neu. Das ist die Endausbaustufe des Projektes, dessen Teil wir sind. Unfassbar und unvorstellbar. So wie ich mir nicht vorstellen kann, wie meine Sophia mal mit 20 aussieht. Anfang, Mitte und Ziel des Reiches. Aber wichtig ist, dass wir uns klar sind. Wir sind jetzt bei diesem Gleichnis der keimenden Saat. Wachstum und Heiligung, das ist unser Prozess. Wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille für mein Leben, ist nicht die Frage, wer will, wenn du jetzt nächste Woche heiratest oder welchen Job du nimmst oder ob du kündigst, sondern die Frage ist, Gottes Wille ist, dass du wächst, dass du Christusähnlicher wirst nächste Woche und da wird er alle Hebel in Bewegung setzen, dir dafür Gelegenheit zu geben. Er wird dir die Probleme bescheren, die du brauchst, die Hilfen bescheren, die du brauchst, die Bibelstellen bescheren, die du brauchst, die Gemeinde bescheren, die du brauchst. Alles wird er darauf ausrichten, dass du Christus ähnlicher wirst. Ergreif es mit beiden Händen. Amen.